brisant. Die Grüne Werkstatt-Sendung für Politik und Kultur. Oder vielleicht doch eher ein Beispiel, wie sich eine kleine Gemeinde durch geschickte lokale Wirtschafts- und Geldpolitik in einer Notzeit selbst geholfen hat. Was hat sich damals zu Beginn der 1930er Jahre in Wörgl zugetragen? In welcher Situation befanden sich die Menschen in dieser Zeit, als Wörgl noch eine kleine Marktgemeinde war und die durch die Finanzkrise ausgelöste Arbeitslosigkeit immer schlimmer wurde? Als ich begonnen habe, mich Ende der 90er Jahre für das sogenannte Wörgler Freigeld zu interessieren, lebten nur noch vereinzelt Frauen und Männer in Wörgl, die sich an diese Zeit erinnern konnten. Im Großteil der Bevölkerung war das Wunder von Wörgl, wie es in der damaligen Presse überschwänglich bezeichnet wurde, vergessen und auch schon fast 70 Jahre her. Ich fand also nur mehr wenig Menschen, die bereit und noch in der Lage waren, ihre wertvollen Erinnerungen mit mir zu teilen. Wie groß die Not in dieser Zeit war, berichten in der Folge Hans Elsner, Rudolf Buratti, Josef Zangerl und Johanna Manzel. Als erstes hören wir Hans Elsner, Dachdecker und Spenglermeister in Ruhe. Er war einer der jungen Männer, die damals kurzfristig der Arbeitslosigkeit entkommen sind, weil er beim Bau der Sprungschanze mithelfen konnte. Deren Errichtung, wie viele andere Baumaßnahmen auch, nur durch den Arbeitswertschein der Gemeinde möglich waren.
Also, ich habe Spengler gelernt. In 29er Jahren habe ich angefangen zu lernen. Und war natürlich eine sau schlechte Zeit, ganz, weil Ausschluss kein Geld da war. Dann habe ich am 32er Jahr ausgelernt, Spenglerei und Glaserei. Und nachher bin ich arbeitslos geworden. Und bin nachher und geschaut, dass ich so Arbeit kriege, und zwar mit Pickel und Schaffe. Und nachher habe ich da als Gemeinde als Sprungschanzen anfangen können, arbeiten. Ja. Da, wo es gebaut worden ist, neu. Und da habe ich jetzt auch. Also früher, um 6 Uhr haben wir angefangen zu arbeiten, bis 12 Uhr Mittag. Und da haben wir nachher 2 Schilling gekriegt. Für die 6 Stunden. Und nachher, ja, und das ist so das gegangen bis am Samstag. Samstag war 6 Tage nachher und da habe ich 12 Schilling gekriegt. Und da haben wir jetzt ein Hemd hat man gekriegt, zu kaufen gekriegt, in Wörgl.
Rudolf Buratti war Arzt und zur Zeit des Interviews natürlich längst in Pension. 1932 war er noch Schüler, konnte sich aber noch sehr gut an diese triste Situation von damals erinnern.
Mein Vater war Beamter. Er war Leiter vom Gendarmerieposten hier in Wörgl. Es ist uns für die damalige Zeit eigentlich gut gehen, heißt, dass man immer genügend zu essen und gut zu essen gehabt hat, dass man als Junge ein Fahrrad gehabt hat, Ski gehabt hat, und in die Schule gehen konnte. Nicht? Ich bin ins Gymnasium gegangen. Das war zu dieser Zeit gar nicht selbstverständlich, weil man die Bahn nach Kufstein hat zahlen müssen. Eine Schülermonatskarte, und das waren viele, die konnten das in der damaligen Zeit gar nicht leisten. Wörgl war damals eine Gemeinde mit rund 4.500 Einwohnern. Die Einwohnerschaft zum Teil bäuerlich, zum Teil Arbeiter, sehr viele Eisenbahner durch den Bahnknotenpunkt in Wörgl, und In der damaligen Zeit waren eigentlich die Verhältnisse nicht mehr besonders gut. Es gab bereits sehr viele Arbeitslose. Ich weiß das nicht mehr genau, aber ich glaube auch, dass die damalig bestehende Zellulosefabrik nicht mehr voll arbeiten konnte oder überhaupt schon stillgestanden ist. Und es wurden auch bei der Eisenbahn durch die Elektrifizierung viele Leute abgebaut. Es waren auch im benachbarten Kirchl bei dem Bermoser und im Braunkohlenbergwerk in Hering bereits etliche Arbeiter weniger als früher, obwohl diese Gemeinden früher in einem relativ hohen Wohlstand gelebt haben.
Josef Zangerl war der Sohn Würgler Geschäftsleute. Wie es damals üblich war, haben Kinder schon sehr früh in den Familiengeschäften mitgeholfen und nach dem Motto »Früh übt sich« hat Josef Zangerl dann auch bis zur Übergabe an seine Nachkommen gemeinsam mit seiner Frau die Schreibwaren- und Buchhandlungsgeschäfte in Würgl weitergeführt.
1930 war ich 9 Jahre in unserer Firma. Die ist 1909 gegründet worden und hat den ersten Standort in der Bahnhofstraße gehabt. Später war es dann die Dolphinstraße, dann die Adolf-Hitler-Straße und jetzt ist es wieder Bahnhofstraße. Die damalige Arbeitslosigkeit hat sich natürlich auch auf unser Geschäft ausgewirkt. Es hat Tage gegeben, da hat man an einer Hand die Kunden abzahlen können. Und einmal haben wir 9 Schilling in der Ladenkasse gehabt am Abend. Alles war knapp und Zahlungen waren zu machen. Meine Mutter hat dann in so einen kleinen Holzschachtel ein paar alte Silberkronen gehabt. Und da hat sie mich auf die Raiffeisenkasse umgeschickt, weil es selber nicht gehen hat, mit das Umtauschen, da habe ich ein Bagatell gekriegt. Und persönlich war unsere Familie von der Arbeitslosigkeit nicht betroffen. Der Vater hat die Buchbinderei gehabt und meine Mutter das Papiergeschäft. Die große Zellulosefabrik, damals Firma Darblay, also französischer Inhaber, die war in einer ganz schlechten finanziellen Lage. Und 1931 hat es dann Konsequenzen gegeben. Die Fabrik wurde geschlossen und damals 350 Bedienstete wurden arbeitslos. Und die Arbeitslosigkeit war so ausgedehnt, der Gesamtstand in Würgl und der nächsten Umgebung war 1400 Arbeitslose, die in kurzer Zeit brotlos geworden sind. Und damals hat es ja nicht die Arbeitslosenunterstützung gegeben, so wie im heutigen Ding, sondern nur sogenannten Ausgesteuerten. Aus Ostösterreich, also hauptsächlich von Wien und so weiter, sind immer mehr Handwerksburschen gekommen, Wanderburschen, sich mit Musizieren und Singen durchzubringen und sich etwas Geld zu betteln. Und damals war in Würgl in der Wilschenauer Straße eine sogenannte Herberge errichtet, da oben, wo jetzt der Schlügel ist. Da haben sie einige Zeit übernachten können. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass meine Mutter zeitweise für diese Wandergesellen daheim gekocht hat. Und die Handwerksbürger haben dann doch irgendwelche Kreidezeichen angegeben, wo man was zu essen kriegt damals, sodass ich für Nachschub gesorgt habe.
Aus dem östlichen Teil von Österreich, wo die Arbeitslosigkeit in den Industriegebieten schon sehr hoch war, sind die Leute auf die Wanderschaft gegangen und haben vom Betteln gelebt, ja. Und Würgl war so eine Zentrale und da ist dann da droben so eine Wanderherberge entstanden. Ich glaube, wo die sich ein bisschen ausrasten konnten, Wäsche waschen oder mal ein bisschen sauber halten. Denn es sind damals im Tag 8 bis 10 Bettler kommen, die Geld wollten, oft auch etwas zu essen. Das hat man schon gewusst, wenn es gelegt hat, jetzt ist ein Bettler draußen. Und ich weiß am Anfang, ja, das war aber nur ganz die erste Zeit, da haben wir so ein kleines Schüssel gehabt, da waren 10 Groschen drin. Ja, dann kriegt er 10 Groschen. Das hat sich aber bald aufgehört, weil 10 Groschen, da habe ich um 7 Groschen habe ich eine Semmel kaufen können zum Essen. Nicht? Oder 10 Zigaretten, Film, der hat eine einen Groschen kostet oder zwei. Und dann waren da 2 Groschen drinnen. Und wenn die fertig waren, vielleicht für 20, 30 Groschen, dann war Schluss. Die sind irgendwie organisiert gewesen.
Nachher sind wir von Innsbruck runter, die Medizinflaschen, Schuberkrone, in die Ausweichdinge. Und da haben wir für eine Medizinflasche, bei der Abdeckung haben wir es eingelöst, aber da haben wir für uns 10 Groschen gekriegt. Für eine Flasche. Nein, ein Semi hat 4 Groschen gekostet. Ja, 4 Groschen. Ein Schachtel Zünder auch, 4 Groschen, 3 Groschen. Ja, wir haben mal ein Gürtel gehabt. Wir sind ins Badl rausgegangen und da haben sie ein weißes Schaf geschossen, die Schützen. Ne? Und da haben wir die Bleikriege jetzt aufgeklappt, oben bei der Scheibe. Jetzt haben wir das wieder am Bärmesser verkauft. Die Bleikriege hat das gewichtmäßig alles dessen gesammelt. Alles schöne Sachen.
Kastanien?
Kastanien, ja, haben wir auch am Bonnenfallee ersten. Kastanien gesammelt. Die haben auch einen Bärmesser gegeben für die Hütte. Wildwitterung, Rechtfutter war das, da haben wir ganze Kohlenschäck bezahlt. Ja, und nachher Maikäfer.
Johanna Manzl war 1932 12 Jahre alt und sie war die Tochter eines Eisenbahners und ihre Mutter betrieb ein Lebensmittelgeschäft.
Du kriegst ja als Kind, wir waren ja doch 5 Kinder, gell? Du kriegst das mit, die Stimmung in der Familie, weil die Mami ein Geschäft inne und wir haben ein gutes Geschäft gehabt, weil die Eisenbahner, der Tati war ja Lokführer, alle da eingekauft haben. Und einfach kriegst du das mit der Zeit mit, dass es alle deprimierter und alle unlustiger alles wird und auch. Fragst halt, ja, hat gesagt, wir können einfach nichts mehr verkaufen, die Leute haben kein Geld. Wir haben das große Kundenbuch gehabt, was auch halt undenkbar ist, und die Leute das kleine, und da ist alles eingeschrieben worden. Und die Leute haben am 20. schon kein Geld mehr gehabt zu zahlen, dann verlangt sie noch, machen sie einen Strich fürs nächste Monat schon. Ja, da sind aber die Summen auch größer und größer, wenn sie ja kein Geld mehr gehabt, dass sie die Kursisten gezahlt hätte. Also Ware hätte man genug gekriegt, nicht? Aber sie hat es ja auch zahlen müssen. Nicht? Und wenn sie kein Geld gekriegt hat, dann hat sie gesagt, so geht es einfach nicht mehr weiter. Und dann, mein Vater war Gemeinderat, hat der Unterguckenberger die göttliche Idee gehabt, dieses Knotgeld, ein wahrer Segen.
Für viele brachte dieses Freigeld, das Ende Juli 1932 zum ersten Mal von der Gemeindeverwaltung ausgegeben wurde, eine große Erleichterung, auch wenn die Menschen es einmal in der Hand schnell wieder loswerden wollten. Immerhin erfuhr der Schein am Ende des Monats einen Wertverlust von 1%. Die einheimischen Geschäftsleute nahmen Freigeld in Zahlung und konnten damit ihre Steuerschulden auf der Gemeinde bezahlen. Es wird angenommen, dass der tatsächliche Geldumlauf innerhalb der 14 Monate seines Bestehens über 400 Mal stattfand. Auf der Rückseite der Scheine versuchten die Gemeindevertreter zu erklären, warum dieses Schwundgeld für die Gemeindebürger so wichtig ist und wie es überhaupt zur Weltwirtschaftskrise gekommen ist, die nach der Theorie der Freiwirte nicht notwendigerweise hätte passieren müssen. An alle: Langsam umlaufendes Geld hat die Welt in eine unerhörte Wirtschaftskrise und Millionen schaffender Menschen in unsägliche Not gestürzt. Der Untergang der Welt hat rein wirtschaftlich gesehen seinen furchtbaren Anfang genommen. Es ist Zeit, durch klares Erkennen und entschlossenes Handeln die abwärts rollende Wirtschaftsmaschine zu retten, damit die Menschheit nicht in Bruderkriege, Wirrnisse und Auflösung getrieben werde. Die Menschen leben vom Austausch ihrer Leistungen. Der langsame Geldumlauf hat den Leistungsaustausch zum großen Teil unterbunden und Millionen arbeitsbereiter Menschen haben dadurch bereits ihren Lebensraum im Wirtschaftsgetriebe verloren. Der Leistungsaustausch muss daher wieder gehoben und der Lebensraum für alle bereits Ausgestoßenen wieder zurückgewonnen werden. Diesem Ziel dient der Arbeitsbestätigungsschein der Marktgemeinde Wörgl. Er lindert die Not, gibt Arbeit und Brot.
1932 hat es dann den Wohlfahrtsausschuss der Gemeinde gegeben und der Unterguckenberger, und die haben dann für ca. 100 Arbeitslose sogenannte Arbeitsscheine ausgegeben, die in Wörgl und dann später auch im Ausland Aufsehen erregt haben.
Wie wir schon eingangs gehört haben, wurde das Freigeldexperiment sehr schnell in Österreich bekannt. Tatsächlich fand dieses Wunder von Wörgl Beachtung in der gesamten europäischen Presse während der Zwischenkriegszeit. Der Bürgermeister Michael Unterguckenberger wurde zum Zauberer von Wörgl hochstilisiert und das Schwundgeld schlug sogar jenseits des Atlantiks seine Wellen. 22 amerikanische Städte machten es den Wörglern nach. Der amerikanische Dichter Ezra Pound besucht Wörgl und widmet dem Geldexperiment einen Gesang seiner weltberühmten Pisaner Cantos. Nicht zuletzt kam sogar der französische Ministerpräsident Edouard Deladier, um sich selbst ein Bild von den Geschehnissen zu machen.
Endleute und Hochleute, jetzt war Bayerinnen, sind aber umgekommen von einem Berg. Das Geschäft war am Sonntag auch noch offen vor Mittag. Und haben eine Buttermiege ans Kirschkreiber und das Ording gebracht. Die Buttermuggel hat sie nicht in ein Butterpapier oder in einen Stoff eingewickelt, sondern in die großen grünen Blätter. Neben dem Bach sind sie gewachsen. Die sind gewaschen worden, da sind zwei drüber gelegt worden und der Buttermuggel rein. Da sind die Tropfen runtergekommen und so hat sie es gebracht. Wie das mit Notgeld und so noch in Schwung gekommen ist, haben sie es verkaufen können bei der Mami. Und das war einer Göde, die Bayerinnen haben früher auch nichts gehabt.
Mit dem Geld sind vor allem von Seiten der Gemeinde Arbeiten durchgeführt worden, Asphaltierungen, Kanalisation. Dann ist gebaut worden, die Brücke in die Wiltschenau hinein, oben mit dem Schwundgeld. Man hat schon gesehen, mit dem Schwundgeld kann man schon was machen. Und es konnten auch die bestehenden Schulden zum Teil in der Gemeinde etwas verringert werden. Nicht? Und das, glaube ich, war schon ein großer Verdienst von dem Bürgermeister Unterguckenberger. Ich glaube, das war ein sehr gescheiter Mann. Das eine steht fest. Das Schwunggeld war bei der Bevölkerung in keiner Weise irgendwie verböhnt. Denn ein Schilling war ein Groschen weniger im Monat. Und dann hat man wieder so eine Marke draufpicken müssen. Ich kann mich schon noch so ganz dunkel an diese Scheine da erinnern. Im privaten Haushalt hat man von diesem Schwunggeld ja überhaupt nicht. Man hat hin und wieder ans in die Hand bekommen. Nicht? Aber es war nicht so, dass man jetzt zu Hause meinetwegen nur Schwundgeld hatte, überhaupt nicht. Ganz normales Geld, aber hin und wieder hat man halt irgendwo ans herausbekommen. Man hat es nicht nehmen müssen. Wenn einer gesagt hat, ich will das Schwundgeld nicht, ich will was weiß ich was herausbekommen da, dann hat er das bekommen müssen. Nicht? Aber die Leute haben das schon akzeptiert, nicht? Es war halt damals bereits in der Gemeinde eine relativ große Not.
Ja, ich komme schön. Ich habe es auch selber kassiert und dann auf die Gemeinde bringen müssen. Da ist 10% entwertet worden und hat eigentlich nur in Wörgl ausgegeben werden können. Und dadurch ist das Geld von diesen Gemeindearbeitern in Wörgl geblieben. Und so kleine rosa und gelbe Scheine. Also man hat es schon sehr misstrauisch angeschaut. Ja, wie gesagt, diese Scheine haben eher Skepsis hervorgerufen und Andererseits sind sie belächelt worden. Und dann ist es ja nicht einmal ein Jahr dauert, dann ist das Verbot gekommen durch die Österreichische Nationalbank, sodass das sich dann erledigt hat.
Während der 13,5 Versuchsmonate des Währungsexperimentes wurden rund 100 Menschen beschäftigt, teils direkt durch die Bauprogramme, teils in Zulieferbetrieben. Die Zahl der Arbeitslosen ging in Wörgl um 16% zurück, während sie in Österreich um 19% stieg. Nachdem 1933 immer mehr österreichische Gemeinden dem Beispiel Wörgls folgten und die Wirtschaftskrise durch Ausgabe von Freigeld bekämpfen wollten, veranlasste die Nationalbank durch Intervention bei den Behörden 1933 das Verbot des Geldexperimentes. Wörgls Einspruch am Gerichtsweg blieb erfolglos. Michael Unterguckenberger konnte damals laut der Zeitung Der Wiener Tag neben dem Wiener Bürgermeister Karl Seitz zum berühmtesten Gemeindevorsteher Österreichs aufsteigen. Ein Mann, der mitten in der Weltwirtschaftskrise in vielen Menschen Hoffnung geweckt hat. Dass mit diesem Freigeldexperiment von Wörgl ein Ausweg aus der Wirtschaftskrise gefunden werden könnte, hatte sich innerhalb kürzester Zeit herumgesprochen. An die 200 Gemeinden in Österreich berieten darüber, dieses Freigeld auch in ihren Gemeinden einzuführen. Wer war nun dieser Bürgermeister Michael Unterguckenberger? Veronika Spielbichler, Obfrau des Vereins Unterguckenberger Institut, hat sich im Zuge ihrer Aufarbeitung des Wörgler Freigeldes natürlich auch intensiv mit der Person Michael Unterguckenberger auseinandergesetzt. Durch ihre Bekanntschaft mit seiner Tochter Lia Riegler hat sie einen guten Einblick in das Leben des Menschen Michael Unterguckenberger bekommen.
Ja, also so wie ich das von der Tochter, von der Lia Riegler mitbekommen habe, war der Michael Unterguckenberger zeitlebens ein sehr wissbegieriger Mensch und ein sehr autodidakt, sich weiterbildender Mensch. Er ist als Arbeiterkind in sehr armen Verhältnissen in Hofgarten aufgewachsen, wollte aber unbedingt selbst was lernen. Also er hat sich selber sein Lehrgeld gespart. Er ist dann Schlosser, hat eine Schlosserlehre angetreten, ist dann Lokführer geworden und bei der Eisenbahn hat er von Beginn an die Interessen der Arbeiter, also der Eisenbahner, vertreten. Er hat auf seiner Gesellenfahrt in Schlesien die politische Arbeiterbewegung kennengelernt und ihre Ziele. Und er ist im Grunde da sozialisiert worden. Er hat in Wörgl die Gewerkschaftsbewegung von 100 auf 800 Leute aufgebaut. Er war 1919 schon Vizebürgermeister im Gemeinderat für die Sozialdemokratie. Das war im damaligen politischen Umfeld in Tirol ja auch was Besonderes, wenn man da so zur Sozialdemokratie gehört hat. Gell? Das war nicht selbstverständlich. Er hat während der 20er Jahre die Probleme der Gemeinde durch seine Arbeit im Gemeinderat eingehend kennengelernt, die Strukturen. Er war Musiker. Er hat sich selbst sehr viele Instrumente beigebracht, hat 1921 die Arbeiterjugendmusik gegründet, hat da sehr viele junge Menschen selber ausgebildet. Er war bestens vernetzt im Vereinswesen sozusagen. Wir haben eigentlich alle gekannt. Mhm. Und er war bei den Eisenbahnern sehr angesehen, war im Kulturleben sehr angesehen durch sein Engagement. Und auch in der Politik hat er ein gutes Standing gehabt, weil er war in dieser Zeit immer Vizebürgermeister.
Haben die Sozialisten damals viele Mandate gehabt?
Es war zur Zeit, wo er dann Bürgermeister geworden ist, war der Stand der linken Partei, also der Sozialdemokraten, im Gemeinderat gleich groß wie der Anteil der bürgerlichen Parteien. Und da hat dann das Los entschieden. Dass er Bürgermeister wurde, war ein Losentscheid. Und der Bürgermeister ist nicht so wie heute in der Direktwahl vom Volk gewählt worden damals, sondern vom Gemeinderat aus den Reihen des Gemeinderates bestimmt worden. Und 1931 hat ihn das Los sozusagen getroffen. Das hat Wörgl dann das Freigeld Experiment beschert eigentlich. Gell? Und dieser Wissensdurst, er wollte ja immer lernen. Er hat sehr viel gelesen. Es hat in Würgl, war es ja damals eine sehr internationale Gesellschaft. Da waren Italiener da. Da waren italienische Holzindustrie, Darblei, französische Papierindustrie. Das war das Eckerwerk heute, war damals französisch. Es war die Pariser Schlafwagengesellschaft in Würgl. Es waren Zuwanderer aus Böhmen da. Es war also eine ethnisch und auch religiös bunt gemischte Gemeinde damals. Ja. Er hat Schach gespielt zum Beispiel im Café Zentral. Das war, wo er dann auch seine zweite Frau, die Rosa, kennengelernt hat. Er hat mit dem Landtagsabgeordneten Riedl, der war für die Sozialdemokraten im Landtag, der hat eine große Bücherei gehabt. Gell. Das war, also die haben sehr viel gelesen. Und was an Michael sein Glück war, er hat 1917 erstmals die Schriften von Silvio Gesell in die Hand gekriegt. Er hat da im Zug ein Heft gefunden, der Physiokrat, hat da sich eingelesen und hat sich dann begonnen zu interessieren, was schreibt denn dieser Silvio Gesell? Der hat sich das Buch gekauft, die natürliche Wirtschaftsordnung. Der Michael Unterguckenberger hat zu der Zeit damals sehr fortschrittlich alles Mögliche gelesen, also seine Bibliothek, gell, wenn man schaut, beim Ezra Pound in die Pisaner Gesänge sind aufgelistet die göttliche Komödie von Dante, die Gedichte von Heine und alle mögliche Literatur, auch das Leben von Henry Ford. Der hat 1921 seine Biografie veröffentlicht und der Unterguckenberger hat die umgehend gelesen. Also der war ein sehr fortschrittlich denkender Mensch und ein sehr hinterfragender Mensch. Er hat auch nicht alles, was die Sozialdemokratie damals als Programm gehabt hat, unterstützt. Er war überhaupt kein Marxist. Damals ist das alles mehr in die kommunistische Richtung gegangen, das hat er nicht unterstützt. Und er hat sich immer sehr seine eigene Meinung gebildet und hat die auch vertreten. Er hat über seine politischen Ansichten zum Beispiel dann, nachdem das ganze Würgler-Experiment verboten wurde, hat er im Jänner 1934 hat er so ein eigenes politisches Manifest aufgeschrieben, wofür er steht und wogegen er ist. Und das hat er unterschrieben. Das ist eine A4-Seite. Und wenn man sie die heute durchliest, kann man die großteils wieder unterschreiben. Ja, also er hat sich sehr viel eigene Gedanken gemacht und hat sehr pragmatisch immer geschaut, was ist möglich. Er hat gekannt die Währer in Deutschland, das war ja das erste Freigeld, das nach der Idee von Silvio Gesell eingeführt wurde, damit es in Schwanenkirchen dank eines Bergwerkingenieurs, so ein kleines regionales Wirtschaftswunder, der Max Hebecker mit einem Vera-Kredit, also von dieser Vera-Tauschgesellschaft, ein Bergwerk wieder aufgesperrt, hat Läden eingerichtet. Bei dieser Tauschgesellschaft waren an die 1000 Unternehmer beteiligt in Deutschland, die haben zugeliefert und so haben die im Bayerischen Wald so ein kleines Wirtschaftswunder auch geschafft. Ja, also er war sehr gut vernetzt mit den Freiwirten damals schon. Sie haben 1931 im Herbst haben sie die Freiwirtschaftsgruppe Würgl als Verein gegründet, sind Mitglied in dem Verband geworden, im Freiwirtschaftsverband in Österreich. Er war zu Pfingsten 1931 in Schwanenkirchen und hat sich vor Ort dort angeschaut, was haben die gemacht, wie hat das funktioniert. Es war ursprünglich sogar die Überlegung da, die Vera in Würgl zu verwenden. Nur davon ist man dann abgekommen, erstens, weil die Vera verboten wurde. Da hat man gesehen, also ein leistungsloses System würde die Nationalbank sofort in Österreich auch verbieten lassen, weil es ist ja analog, Reichsbank in Deutschland und die Nationalbank in Österreich. Und aufgrund dieses Verbots ist man dann auch auf die Idee gekommen, ja, wir machen kein neues Geld, sondern wir hinterlegen eine Deckung bei der örtlichen Raiffeisenkasse. Und das war dann auch also ein sehr wichtiger Baustein dieser Würgler-Geldreform. Das war nicht nur das Freigeld, sondern auch die Deckung. Mit dieser Deckung war der Außenhandel gewährleistet. Das heißt, Kaufleute konnten die Scheine zurückwechseln in Schillinge und damit von außen Waren einkaufen. Das ist das Problem manchmal, dass also eine Regionalwährung im Binnenmarkt austrocknet. Das heißt, wie organisiert man den Außenhandel? Das war mit der Vera schwieriger, das war mit dem Freigeld in Würgl dann sehr einfach, weil man es rücktauschen konnte in die nationale Währung. Und dieses Programm, was in Würgl dann umgesetzt worden ist, als Würgler Nothilfe, das wurde am 5. Juli 1932 vom Wohlfahrtsausschuss beschlossen. Auf Vorschlag des Bürgermeisters hat es da ein Reglement gegeben. Dieses Reglement ist ja gemeinschaftlich ausgearbeitet worden vorher. Es hat eben die Freiwirtschaftsgruppe Würgel gegeben. Da waren die sehr viele Kaufleute schon dabei. Die Rosa Unterguckenberger natürlich mit ihrem eigenen Geschäft war dabei. Und da haben sie schon sehr praktisch überlegt, wie kann das funktionieren? Wie funktioniert der dieser Geldumlauf? Wie ist der ganze Ablauf der Aktion? Das wurde vom Wohlfahrtsausschuss einstimmig angenommen, am 8. Juli dann einstimmig vom Gemeinderat, und das war damals ein politisches Meisterstück, das war so irgendwie das wahre Wunder, dass trotz aller ideologischen Gegensätze das einstimmig von der Gemeinde beschlossen worden ist. Weil in diesem Programm, mit dem man Arbeit geschaffen hat, mit dem man wieder Einkommen geschaffen hat, damit Umsatz für die lokalen Geschäfte und damit wieder Steuerzahlungen in die Gemeindekasse, in dem hat man die Rettung aus der Not gesehen. Also man hat nicht gewartet, dass irgendwie jetzt von außen da eine große Hilfe kommt, sondern man hat sich auf ein wirtschaftliches Selbsthilfeprogramm geeinigt. Wie können wir unsere Wirtschaft, unsere lokale Wirtschaft wieder in Gang setzen und damit die Not lindern? Das war der vordergründige Gedanke dahinter. Es war eine Sozialaktion zur Arbeitsbeschaffung. Und der Bürgermeister war aufgrund der Not im Ort, ja, kann man fast sagen, dazu getrieben, weil was hätte er machen sollen? Und offenbar hat es der Gemeinderat auch ähnlich gesehen. Es waren 1932 in Würgel 400 Arbeitslose registriert. Das heißt, es waren großteils Familienväter, beinahe Einwohnerzahl von 4.200 Einwohnern. In der gesamten Region waren 1.500 Arbeitslose in kürzester Zeit. Durch Schließung von Fabriken, durch Schließung der Zellulosefabrik oder der Zementwerke in die benachbarten Orte. Von diesen 400 Arbeitslosen waren 200 ausgesteuert. Das heißt, die haben keine staatliche Unterstützung mehr erhalten. Und die sind dann natürlich bei der Gemeinde auf der Matte gestanden und gesagt, wir wollen nicht verhungern. Da hat es auch Forderungen gegeben, zum Beispiel Delogierungen oder Mietzahlungen auszusetzen, damit die Leute nicht auf der Straße stehen. Also da waren ganz viele Forderungen der Arbeitslosen auch damit verknüpft. Natürlich haben sie die an die Gemeinde gewandt, weil die waren zuständig für die Armenfürsorge. Ja, und aus diesem Nothilfeprogramm dann sind einerseits im Schnitt über die 13 Monate, wo das gelaufen ist, sind ungefähr 100 Menschen beschäftigt worden oder haben ihren Job nicht verloren. Für die anderen wurde eine Notstandsküche eingerichtet. Mit den Einnahmen aus dem Freigeld, die waren zweckgebunden, eine Sozialabgabe. Also einerseits war diese Klebemarke, die bezahlt werden musste, um jeden Monat den Schwund von 1% des Nennwertes auszugleichen, also bei einem Schilling 1 Groschen, bei 10 Schilling 10 Groschen. Diese Einnahmen sind als Sozialabgabe in die Gemeindekasse geflossen. Das war Gemeindesteuer im Grunde. Genauso, wenn man die Kaufleute zurückwechseln wollten in Schillinge, war eine Wechselgebühr fällig. Zurückwechseln konnte jeder, auch der Arbeiter. Wenn ich jetzt mit der Bahn nach Innsbruck fahren wollte und brauche eine Fahrkarte, brauche ich Schilling, hat der genauso zur Raiffeisenkasse hingehen können und Arbeitsweitschein in Schillingen einwechseln. Nur die Gebühr, die ist als Einnahme in die Gemeindekasse geflossen. Genauso, es ist dann ein regelrechter Freigeldtourismus entstanden, weil ja von anderen Gemeinden und Volkswirtschaftler, selbst aus Amerika, da sind ja international Leute gekommen und haben sich angeschaut, wie ist es möglich, dass inmitten einer sich ständig verschärfenden Wirtschaftskrise eine Gemeinde auf einmal aufblüht. Weil nach außen hat es den Eindruck vermittelt, wenn man neue Straßen baut, Straßenbeleuchtungen, wenn man Einrichtungen für den Tourismus wie eine Sprungschanze, Wanderwege, einen Schluchtenerlebnissteig, also was da alles gebaut worden ist, das war ja wirklich ein riesen Baubewegung in der Gemeinde, und das ist aufgefallen.
Wie ist es dann zu Ende gegangen mit dem Unterguckenberger? Ich meine, das war ja nur ein Jahr. Was ist mit ihm nachher passiert?
Also für Michael Unterguckenberger war dieses Beweisen, dass man sich selber helfen kann, dass man Geld anders gestalten kann, dass man Gesellschaft auf die Art anders gestalten kann, das ist für ihn, das war ein Riesenaufschwung. An und für sich war er ja ein kranker Mensch. Er hat zeitlebens unter Asthma gelitten. Solange das gelaufen ist, er hat einen riesen Auftrieb gehabt. Er hat auch danach noch Vorträge gehalten. Gell? Er ist eingeladen worden. Er hat in der Schweiz vor vollen Sälen mit 800 und 1000 Leuten hat er über dieses Würgler-Experiment informiert. Das hat noch alles nichts genützt, weil in Österreich ist es auf Druck der Nationalbank von den Behörden verboten worden. Am 15. September haben sie in Würgl die Scheine einziehen müssen. Der Gang zum Verwaltungsgerichtshof, den dann die Gemeinde Würgl angetreten ist, hat aber nichts genützt, weil Würgl hat ja verlangt, dass das Experiment weiterlaufen kann, also dass dieses Verbot zu Unrecht erfolgt, durch die Nationalbank betrieben, weil argumentiert wurde, wir machen ja gar kein neues Geld. Also dieses Banknotenmonopol der Nationalbank, das haben wir nicht berührt, weil wir machen einen Gutschein auf Geld. Das Geld liegt ja bei der Raiffeisenkasse, damit kann die Finanzmarktaufsicht das auch alles jederzeit anschauen. Wir machen kein neues Geld, wir verwenden einen Gutschein. Und die haben damals wirklich wörtlich mit bargeldlosem Zahlungsverkehr argumentiert. Nur das hat ihnen im Endeffekt nichts genützt, weil die Richter festgestellt haben, ja, die Scheine zirkulieren wie Geld, werden angenommen wie Geld, also de facto sind sie Geld. Und damit ist das Banknotenmonopol der Nationalbank umgesetzt worden und die Scheine verboten worden. Für Michael war dann die politische Karriere auch beendet, jetzt nicht wegen dem Verbot dieses Freigeldes, sondern im Februar 1934 waren in Würgl, wie in Österreich, die Februaraufstände. Es war Bürgerkrieg in Österreich. Geendet hat das mit dem Verbot aller linksgerichteten Parteien und Organisationen. Damit ist der Michael Unterguckenberger aus seinem Amt enthoben worden und war damit künftig sozusagen Privatmann. Ja, also er war dann nicht mehr im politischen Leben der Gemeinde. Wie gesagt, er probiert dann noch durch Vorträge das bekannt zu machen, wie wichtig das wäre, wie richtig das wäre, wirtschaftliche Selbsthilfe mit Freigeld, mit solcher Nothilfe zu machen. Nur sein gesundheitlicher Zustand ist dann rapide nach unten gegangen. Er hat dann Kuraufenthalte gehabt in Bad Gleichenberg. Sie sind mit einem nur ins Meer gefahren. Nur das hat, sein Lungenleiden ist dann so rapid schlechter geworden, er ist am 19. Dezember 1936 ist er gestorben an den Folgen einer Lungen-Herzembolie, also Kreislaufversagen.
Wie alt war er da?
Im Alter von 52 Jahren. Und er war ganz jung Vater. Also sein letzter Sohn, der Silber, ist 1935 zur Welt gekommen.
Wie wir von Veronika Spielbichler gehört haben, war Michael Unterguckenberger unter anderem auch ein sehr musikalischer Mann. Darum spielen wir jetzt mal zwischendurch das von ihm wohl für seine Frau komponierte Lied »Die Rosel zwickt's«, gespielt von Wolfgang Niedermeyer bei der Theaterperformance Unterguckenberger und das Freigeldexperiment von Würgl. Jahrzehnten hat sich wieder viel getan im Bereich regionaler und komplementärer Währungen. Würgl ist wieder in das Zentrum von internationaler Aufmerksamkeit gerückt. Filmteams aus aller Welt, wie zum Beispiel aus Südamerika, USA, Japan und sehr vielen europäischen Fernsehstationen, kommen nach Würgl, um nach den letzten Spuren des Wunders von Würgl zu suchen. Und seit dem gleichnamigen Spielfilm ist das Interesse noch gestiegen. Es gibt inzwischen auch Theaterstücke, Bücher und Musik über das Würgler Schwundgeld. Wer sich zu diesem Thema näher informieren möchte, dem kann ich die Homepage vom Unterguckenberger Institut empfehlen. Als Buchtipp möchte ich Ihnen ganz besonders Schwundgeld vom Historiker und Publizisten Wolfgang Brohr ans Herz legen. Dieses Buch stellt das Geldexperiment eingebettet im damaligen Zeitgeschehen dar. Die Herangehensweise von Brohr an dieses Buchprojekt lässt sich anhand des folgenden Zitates sehr gut nachvollziehen. Das Würgle-Experiment war natürlich zum einen Dorfgeschichte, gleichzeitig aber zum anderen auch ein Teil der Geschichte Tirols und Österreichs und in gewisser Hinsicht Weltwirtschaftsgeschichte. Dieses Freigeld hat übrigens schon mehrfach Künstler zu einer Aufarbeitung inspiriert, etwa den Komponisten Werner Birchner. Sie hören zum Abschluss das Orchester der Tiroler Festspiele Erl mit Birchners Freigeld-Fanfare.
Thank you.
Mein Name ist Jutta Seethaler und Sie hörten die Sendung Brisant auf Radio Freirad.